Katzen machen merkwürdige Dinge. Das ist vielleicht, mal gucken, ob das rausgeschnitten wird.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspiel-Hobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Behind Board Games. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon wundern, dass ihr meine leicht angeschlagene Stimme hört und nicht die von Christian. Das liegt daran, dass Christian gerade seine Masterarbeit vervollständigen möchte und deswegen heute nicht mit mir hier sitzen kann. Aber natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Und den möchte ich jetzt ganz gebührend begrüßen. Nämlich, ich begrüße heute den Mann, dessen Name übersetzt der Friedliche bedeutet. Was eventuell erklärt, warum man ihn mit Area-Control-Mechaniken auf den Mars jagen kann. Denn dort ist er auch sehr gerne 9 Stunden mit dem Terraforming beschäftigt. Oh ja. Hallo Mirko.
Hallo. Moin.
Genau. Wer schon mal eine Folge von uns gehört hat, der könnte vielleicht auch schon über Mirkos Stimme gestolpert sein. Kurz zur Erklärung. Mirko ist Spielerklärer Würfel und Zucker im Brettspielcafé in Hamburg. Ein guter Freund von mir und steht mir heute mit Rat und Tat zur Seite. Wir wollen uns nämlich heute ein bisschen über Spiele unterhalten, die...
Ach, verrückt.
Ja, krass, oder? Ja. Die wir zusammen oder alleine gespielt haben, meistens alleine, weil wir leider gar nicht mehr so viel dazu kommen zu spielen, leben und so. Mhm. Bevor wir aber starten, möchte ich noch im Namen von Christian und mir ein großes Dankeschön aussprechen. Wir bedanken uns nämlich bei Sascha Rudolph und dem Team von Spieletastisch.de, einem Brettspielshop, nenne ich das jetzt mal, aus der Nähe von Stuttgart. Und Sascha ist so nett gewesen und hat gesagt, dass er unsere Flyer in die Pakete packt. Das heißt, wenn ihr bei Spieletastisch etwas bestellt, was ihr auf jeden Fall tun solltet, denn sie haben mit die besten Preise, glaube ich, am Markt und fast jedes Spiel, das man sich erträumen kann. Auch Pandaspin, was wir heute spielen konnten. Ja. Das heißt, wenn ihr da bestellt, dann werdet ihr in nächster Zeit höchstwahrscheinlich noch einen Flyer von uns finden, über den ihr dann auch auf unsere Website kommt und ihn natürlich an Freunde und Familie weitergeben könnt, wenn die nichts mit ihrer Zeit anzufangen haben.
Words.
Yeah. Richtig, genau. Und ich möchte die ganze Situation noch ein bisschen erklären, denn wir haben uns entschieden, dass wir natürlich weiter ganz, ganz viele Interviews führen werden, aber wir gemerkt haben, dass der Aufwand, die zu schneiden und sie in der Post-Production irgendwie hörbar zu machen, dann doch zu hoch ist, als dass wir das alle 2 Wochen gewährleisten können. Deswegen wird es immer mal wieder 2 Folgen geben, entweder mit Christian und mir oder mit einem einzelnen Gast, wo wir aber nicht über spezielle Themen reden wollen, sondern wo es eigentlich ein bisschen darum geht, euch als Zuhörenden, Hörende an unserem Spieleralltag teilhaben zu lassen, zu sagen, was haben wir gespielt, was fanden wir gut, was fanden wir vielleicht nicht so gut und dementsprechend euch quasi ja, Teil des Hobbys sein zu lassen, das wir natürlich alle genau so gerne frönen. Das war's von mir. Wir wollen ja heute über ein paar Spiele reden. Mirko, bist du vorbereitet?
Wie immer. Ein bisschen. Genug.
Ein bisschen reicht. Wir haben uns das so gedacht, wir stellen quasi jeder 3 Spiele vor. Dann ist die Folge auch kurz und knapp. Und ich muss dich auch schon enttäuschen, es wird heute kein Abschlussspiel geben.
Was?
Weil das immer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und wir diese Filler-Folgen ein bisschen gedeckter halten wollen. Genau. Und damit starten wir jetzt und natürlich seid ihr immer herzlich willkommen zu kommentieren, wenn ihr irgendwie ein Spiel schon gespielt habt, wenn ihr eine andere Meinung habt als wir, dann sind wir natürlich immer mit einem Ohr offen oder einem Mund oder anderen Auge. Körper.
Ihr lest es ja wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Die Augen benutzen zum Lesen.
Ja, tut man das, krass. Ja, also. Das wäre mal eine Spielidee, so irgendwie spannender Umgang.
Benutze deine Körperteile.
Ja, genau. Nennt sich Activity oder
Twister.
Twister. Ja. Ja, Twister. Hatten wir nicht mal einen Cthulhu-Twister?
Ja, das war witzig.
Ja, also haben wir das noch?
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Decker das weggegeben hat, aber wenn, wo ist es denn? Muss ich es immer fragen.
Ja, also wenn ihr mal Cthulhu-Twister spielen möchtet, vielleicht im Wutz, aber wir wissen es nicht ganz genau. So, ich will starten. Mein erstes Spiel ist Saltfjord. Ich konnte vor ein paar Wochen das erste Mal Saltfjord spielen von Christian Amundsen-Östby und Elif Svensson und illustriert von Peter Barthels und Jan Musso. Und es ist quasi das neue Santa Maria.
Ja, weswegen ich auch traurig bin, dass ich es noch nicht spielen konnte, aber ich habe es ganz, ganz dolle vor, demnächst zu tun. Denn Santa Maria lieb ich sehr.
Es sieht halt tausendmal
schöner aus. Es sieht tausendmal schöner aus als Santa Maria. Das ist ein großer. Ich wollte es mir auch auf der Messe kaufen. Also, safe, ich war da, aber das Spiel nicht. Es war einfach schon ausverkauft. Am ersten Mittag.
Ja, krass. Es war so ein bisschen Hype-Titel, kann man sagen.
Ja, weil es hat ja. Also, es kommt ja von nicht von nirgendwo, sondern man kennt ja Santa Maria eventuell. Und wer es kennt, mag es eigentlich auch meistens.
Ja.
Wie fandst du denn Saltfjord?
Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich möchte noch so ein bisschen erzählen, worum es überhaupt geht. Es ist nämlich technisch ein Würfelplacement mit meiner Meinung nach einer sehr ausgeklügelten Auswahlmechanik, weil du hast quasi deine Würfel, du nimmst dir in der Runde einen Würfel und setzt ihn auf dein Tableau ein. Und dein Tableau besteht aus so einem 6x6 Raster. Und auf diesem 6x6 Raster legst du dann, wenn der Würfel orange ist, darfst du ihn, ich glaube, vertikal einsetzen und sonst nur horizontal in die entsprechende Zeile, die die Würfelzahl zeigt. Und dann aktivierst du alle Aktionen, die du in dieser Zeile hast. Das Problem
ist. In der richtigen Reihenfolge.
Ne? Richtig. Ja. Von links nach rechts oder von oben nach unten. Das große Problem ist aber, wenn da schon ein Würfel liegt.
Dann sind die im Weg.
Dann sind die im Weg und man kommt nicht dran vorbei.
Das ist ja ganz, ganz interessant, weil ich habe es ja noch nicht gespielt, das Saltfjord, und mich noch nicht ganz damit beschäftigt. Aber ist das so, dass du auch deine eigenen Würfel hast plus dann einen offenen Draft? Also die eine Farbe hast du bei dir und die andere draftest du?
Nein, nee, du hast kompletten Würfeldraft.
Alle Würfel musst du aus der Mitte
quasi den anderen weg. Genau, aber du darfst nur maximal einen orangenen pro Runde nehmen, wobei es mehr Würfel im Laufe der Zeit werden. Also man spielt 3 Runden. In der ersten Runde hat man einen orangenen zur Verfügung. Und in der zweiten dann 2 und dritten dann 3. Das heißt, es werden quasi immer mehr Aktionen, die du hast. Aber die Orangen sind natürlich auch super beliebt, weil du nur mit den Orangenen deine vertikalen Balken quasi aktivieren kannst.
Spannend.
Genau. Ja, wie macht man das jetzt mit den Würfeln und wie aktiviert man eigentlich Aktionen? Es ist so, dass man im Laufe des Spiels dieses Raster weiter ausbaut, nämlich mit Gebäuden. Und diese Gebäude bringen dann halt neue Aktionen. Die Aktionen sind jetzt nichts Spannendes, das muss man auch mal sagen. Irgendwie, du kannst auf so einem Fjord fahren und fischen gehen, die dann Punkte bringen, wenn du sie wieder nach Hause bringst. Du hast ein Tech-Tree, wo du dich ein bisschen nach vorne bewegen kannst. Und ich glaube, das hatte Santa Maria auch schon, diese Ressourcen-Evolution, dass du irgendwie aus Fisch als niedrigste Ressource machst du danach, kannst du dann daraus Holz machen, aus Holz werden Balken.
Konntest du ineinander tauschen, aber ich glaube nicht so eine richtige Evolution. Also
genau.
War ein bisschen mehr wert als die anderen und konntest du die eintauschen oder so.
Genau, das haben sie jetzt auch ein bisschen geändert. Ja, also New Game eigentlich durch und durch.
Ja.
Mir hat's gut gefallen. Es hat meiner Meinung nach, also für mich persönlich, für meinen Spielegeschmack, aber nicht genug Besonderes. Also ich würde es immer wieder mitspielen, auch mit dir.
Aber das Würfel einsetzen ist doch schon ziemlich.
Ja, aber irgendwie hat es mich nicht so krass abgeholt.
Also, ich kann ja nur für Santa Maria reden, aber das fand ich einfach das Geilste am Spiel, zu überlegen, welches Plättchen lege ich wohin, damit ich möglichst häufig mit einem Würfel drüber rutschen kann, sozusagen.
Das macht Sinn, ja.
So aktivieren. Und dann überlegen, aber welche Reihenfolge mache ich, damit dieser eine Würfel nicht plötzlich an einem anderen hängen bleibt und irgendwelche Möglichkeiten verschwinden.
Gab es bei Santa Maria auch schon die Möglichkeit, so Special Abilities, also spezielle Fähigkeiten zu bekommen?
Also fürs Board, also für den Würfel?
Nee, für dich als Spieler.
Nee, ich glaube im Grundspiel nicht und die Erweiterung habe ich nie gespielt.
Also bei Saltfjord ist es so, du kriegst am Anfang eine Fähigkeit und kannst dir im Laufe des Spiels noch eine weitere Fähigkeit dazu holen.
Geil.
Und die Fähigkeit, die ich hatte, die super overpowered, also overpowered in Anführungszeichen, alle fanden sie selber overpowered am Tisch, war, dass ich die Möglichkeit hatte, jede Runde bis zu 3 Würfel von meinem Tableau zu räumen.
Wow, das klingt richtig krass.
Und dann halt wieder Wege frei zu haben.
Klingt echt stark. Aber das ist ja immer so, die Fähigkeiten der anderen sind immer krasser als die eigene.
Ja,
das ist schon normal.
Ja. Genau. Wie gesagt, mir hat's gut gefallen, aber mich hat's jetzt auch nicht so begeistert, dass es unbedingt einziehen muss. Da gibt's andere Titel, die mich noch ein bisschen mehr überzeugt habe.
Ich hoffe, dass ich jetzt sehr bald dazu komme. Es ist sehr weit oben auf meinem Pile of Future Glory.
Future Glory?
Ja, das klingt schöner als Shame, das dachte ich mir immer
so. Weiß nicht, das hört sich irgendwie an wie in einem Porno oder
so. Naja, ich glaube, manche Leute sagen auch Pile of Opportunities.
Ja, wahrscheinlich.
Shame ist halt so, ja, okay, dann hätte ich aber echt viel Schande angespart. Bei so vielen Spielen, die es auf dieser Welt gibt, die man noch unbedingt spielen muss.
Also das wäre jetzt eigentlich der perfekte Überleitungspunkt, wenn ich heute über Inferno hätte reden wollen, weil da geht es um Schandepunkte.
Das habe ich auch noch nicht gespielt. Oh mein Gott.
Ist im Regal.
Ja, gerne, sehr gerne demnächst mal.
Aber das dann in einer anderen Folge. Mirko, was ist dein erstes Spiel, worüber du reden
willst? Ich mache es mal so aktuell, wie es gar nicht anders geht, weil es ungefähr 20 Minuten her, dass wir es gespielt haben. Pandaspin konnte ich jetzt dank dir endlich mal anspielen und tatsächlich auch zu zweit, da finde ich, hat das gut geklappt. Und was haben wir? Wir haben ein Kartenspiel. Es ist... Gibt es dafür ein Wort eigentlich?
Also
wenn man die Karten loswerden möchte, der Mechanismus?
Uno.
Uno. Nein, ja, stimmt, scheiße. Das ist ja eigentlich Uno.
Oder Mau Mau.
Also, oder Chichu. Also ja, es geht halt darum, dass du zuerst deine Hand los wirst, aber dann musst du wie so ein Ladder Climbing, also quasi immer stärkere Karten spielen als das vorherige spielende Geschöpf. Und das Spannende an Pandaspin ist dann vor allem, dass du deine Pandas spinnst. Also du hast zweiseitige Karten. Und du fängst immer mit der weißen Seite an und wenn du Karten ausspielst, dann liegen sie vor dir. Und wenn du diese Runde nicht gewinnst, also irgendwer spielt das beste Blatt, niemand kommt drüber, dann müssen alle anderen ihre, das Spiel nennt es tatsächlich Stich,
ja.
Man gewinnt einen Stich, aber alle, die den Stich nicht gewinnen, kriegen ihre Karten zurück auf die Hand. Und wenn sie nur weiße Karten ausgespielt haben, dann spinnen sie drehen sie um 180 Grad und jetzt ist die blaue Seite oben. Jetzt hast du also einen verbesserten Wert, einen krasseren Wert, Zusatzeffekte und so. Und das heißt, quasi ein automatischer Aufholeffekt, wenn ich die ganze Zeit nichts reiße, dann wird meine Kartenhand immer krasser und damit müssen die anderen dann halt später leben. Und dann ist so ein Spiel, wo ich eine Straße ausspiele, die anderen können mit einer Straße drüber, aber es gibt, man kann so Bomben reinwerfen. Wer Tichu kennt, kennt das so ein bisschen. Also vier einer Zahl sind immer stärker als alles andere. Was hier noch hinzukommt, ist, dass man immer nur mit bestimmten Elementen spielt, also quasi Kartenfarben. Und je nachdem, welche Farben im Spiel sind, sind auch Spezialeffekte im Spiel, wie Punkte klauen oder Karten leichter spinnen oder das Wasser war ein Joker.
Und so. Richtig.
Und ich mag das. Ich habe früher unfassbar viel Tichu gespielt. Ich spiele sehr gerne Stichspiele. Und dieses Spiel ist von Karl Tschudik. Und das ist ein Mann, den ich sehr vergöttere für seine Kartenspiele. Der macht immer viele relativ schlanke, kleine, pfiffige Kartenspiele, die extrem viel Spiel rausholen. Also Innovation, ja. Super komplex von ihm. Aber ich liebe Red Seven. Und Ruhm für Rom ist halt auch ein ewiger Klassiker, finde ich. Und das ist jetzt wieder so ein Ding, das genau das erfüllt, was ich mir eigentlich erwartet habe. Erste Partie sitzt du dann und denkst, wie soll man das schaffen? Was mache ich hier überhaupt? Und ich glaube, dass es unfassbar spannend und clever wird, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, mit Leuten alle ein bisschen wissen, was abgeht und dann guckst du auf jede einzelne Karte. Wenn ich diesen Stich gewinne, dann kriegt der gleich eine 777 auf die Hand, dann ist die Bombe ganz nah und so weiter. Finde ich richtig gut. Sowas mag ich sehr gerne. Und schön, wirklich schön, dass es zu zweit funktioniert.
Ja.
Ja.
Kann ich nur zustimmen. Ich war auch ziemlich, also ich habe es halt blind gekauft, weil ich die Karten so cool finde. Und Karl Tschudik ist halt durch Red Seven und Innovations, wo ich jetzt auf die Neuauflage warte, dieses Jahr, ist auch ganz, ganz hoch im Kurs, vor allem bei seinen kleinen Absackerspielen. Also Red Seven, wenn ich überlege, wie viele Red Seven Partien wir gespielt haben, mit Sonderregeln und sonst was. Ja, mir hat's auch sehr, sehr gut gefallen und ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe da gar nicht viel gegen zu sagen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Auch hier nochmal ein kleiner Shoutout an Spieletastisch. Da könnt ihr es relativ problemfrei bestellen zu einem guten Preis und ja, unbezahlte Werbung hier gerade quasi. Genau. Ich würde dann gerne schon zu Spiel 2 von mir kommen und das kennen wir beide, weil du hast es mir erklärt.
Ja.
Mir und Christian nämlich. Ich möchte nämlich mit dir über Azul das Duell reden oder Azul Duell oder wie auch immer man das nennen mag. Von Michael Kiesling, illustriert von Maeva da Silva. Tut mir leid, wenn du zuhörst, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe.
Der Stammillustrator für die Azuls.
Ja. Echt?
Ja.
Das hätte ich zum Beispiel gar nicht
gewusst.
Krass. Wäre mir nicht aufgefallen. Und jetzt fragt man sich natürlich noch ein Azul.
Ja.
Warum brauchen wir noch ein Azul? Hast du eine Antwort darauf?
Also was ich gehört habe, ohne jetzt, also ihr könnt gerne einen Faktencheck machen, ich habe keine Ahnung, aber ich sage das jetzt mal so, die Amis, habe ich gehört, die wollten etwas noch Konfrontativeres als das normale Azul, etwas, das zu zweit gut funktioniert. Mhm. Das ist so das einfach, was ich gehört habe. Also, weil wenn man es dann schon gespielt hat, so wie wir beide, dann weiß man, ja, da kann man nochmal eine Schippe mehr nachdenken und versuchen, dem anderen das Spiel madig zu machen, während man es spielt.
Ja, also die Konfrontation ist auf jeden Fall da. Zur Mechanik, es ist halt Azul. Ich muss jetzt Azul, glaube ich, niemanden erklären, der zuhört. Azul, Spiel des Jahres 2018, war dieses wunderschöne Fliesenlegen-Spiel in Portugal. Und Azul, das Duell, knüpft eigentlich an den vierten Teil der Azul-Reihe an, oder?
Mit dem Aktionsmechanismus?
Richtig.
Ja. Sammelt technisch aber an Teil 1. Mhm. Also man sammelt wieder diese Steine auf so Treppchen und in der Wertungsphase schiebt man die rüber, falls die Treppe voll ist. Kennt ihr ja bestimmt alle. Aber genau, Teil 4, der Vergleich ist, dass wenn du dran bist, hast du mehrere Optionsmöglichkeiten. Nicht nur Steine nehmen, bis die Steine leer sind, sondern du musst dich oder ja, musst dich tatsächlich entscheiden, ob du zwischendurch auch mal was anderes machst.
Genau.
Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu den anderen Azuls, zumindest zum ersten Azul auf jeden Fall.
Genau, weil du dir dein Grid, was du bepuzzeln willst, selbst baust.
Genau, du hast keine farbliche Vorlage, sondern du musst dir die Plättchen selber erarbeiten, also erspielen, die du dann auf dein Tableau legst und dann erst kannst du da die Steine drauf sammeln. Also du gibst dir dein Farbmuster selber vor, wobei es diesmal explizit erlaubt ist, gleiche Farben in die gleiche Zeile oder Spalte zu bauen, weil das wäre sonst echt hart. Was ganz neu ist, und das ist ziemlich pfiffig, es gibt eine Farbe, die nicht im Beutel ist, also die ihr nicht spielerisch normal bekommt, sondern diese kleinen Plättchen, mit der du dir dein Raster zusammenbaust, sind immer vier Teile abgebildet und manchmal ist eins davon so weiß und das kriegst du geschenkt, wenn du die anderen drei Farben drauf gefusselt hast. Und das ist super spannend, weil dann puzzelst du ganz anders. Sonst machst du ja, konzentrierst du dich auf die Zeilen oder Spalten komplett, weil die extra Punkte geben. Und hier baust du dann mehr in so Blobs, wie ich immer sage, in so kleinen Gebieten, sehr konzentriert, damit du diese Geschenke einfach kriegst. Das kann sich extrem lohnen. Das ist ziemlich spannend.
Ja, das war auch meine Erfahrung. Vom normalen Azul bin ich halt gewohnt, dass man guckt, dass man irgendwie seine vertikalen Linien vollkriegt und vielleicht die Diagonale, weil die bringt halt super viele Punkte am Ende. Aber dadurch, dass du diesen Anreiz hast, halt eher deine Pattern vollzubauen, hast du nochmal einen anderen Punkt irgendwie. Und was ich auch ziemlich clever finde, es gibt unter den Fliesen, ich weiß nicht, wie man sie nennt, aber diese Manufakturteile, wo die Fliesen drauf liegen,
ja,
liegt ja immer ein Bonusplättchen drunter.
Genau.
Und du kriegst halt diese Bonusplättchen, wenn diese wenn diese Manufakturplättchen leer sind.
Genau.
Und diese Bonusplättchen sind super, super
stark,
aber halt auch super clever, weil sie können halt Farben ersetzen.
Ja.
Kannst halt immer mit zwei gleichen
farbigen Bonusplättchen kannst du einen Stein ersetzen, quasi zum Füllen deiner Treppe, also
genau,
zum Rüberwerden. Was man dazu sagen muss, ist, ihr kennt ja bestimmt alle Azul, es gibt die Manufakturplättchen und wenn man da was runternimmt, dann schiebt man die übrigen Steine in die Tischmitte. Jetzt hat jedes Manufakturplättchen zwei Seiten, die Mond- und die Sonnenseite. Und die Steine liegen am Anfang auf der Sonnenseite. Und wenn du von der Sonne Steine runternimmst, dann musst du die übrigen Steine auf den Mond setzen. Und erst wenn der leer ist, kannst du diese Bonusplättchen nehmen. Und das ist der komplette Unique Selling Point von dem Spiel. Wenn du von der Sonne was runternimmst, die übrigen Steine, die dann auf den Mond müssen, werden gestapelt. Also du als Spielerin, der gerade dran ist, sortierst die übrigen Wagen. Angenommen, du hast drei Farben übrig, dann kannst du entscheiden, welche in diesem Türmchen, das du jetzt bildest, oben liegt. Und nur die, die oben liegen, kann man nehmen. Wenn ich jetzt also sage, ich nehme jetzt von den Mondphasen die Steine, dann siehst du vielleicht welche unten im Turm, an die du aber nicht rankommst. Und da versuchst du natürlich so Einfluss zu nehmen, dass dein Gegner, deine Gegnerin nicht diese Steine bekommt, die du ihm nicht gönnst, oder dass du möglichst dann die Steine kriegst, wenn der andere was runternimmt und so. Es ist ziemlich verkopft, muss man sagen. Also kann man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie man das stapelt. Weil man aber ja andere Aktionen machen kann, statt nur Steine nehmen, nämlich ich nehme mir neue Plättchen für mein Grid oder ich nehme mir die Bonusplättchen, kann man quasi so ein bisschen hinauszögern. Nee, ich will den Turm nicht abbauen, mach du das. Ich mache andere Aktionen und dann musst du den nehmen, dann kriege ich den Stein da drunter und so. Also das ist ziemlich spannend, muss ich sagen. Also es wird so, oh nein, was kann ich noch machen, was wird sie machen oder so.
Ja, es ist halt im Grunde auch nur möglich, weil du diese Möglichkeit hast, keinen Stein zu nehmen.
Ja.
Weil du zögerst natürlich dann hinaus, dass du jetzt einen Stein nehmen
Ja.
musst. Wie oft ich in dieser Partie mit Christian einfach entschieden habe, okay, ich nehme mir halt eine Karte lieber und hole mir ein neues Grid-Plättchen, weil ich gerade die Steine da nicht runternehmen will. Weil ihm schenken will man ja auf gar keinen Fall
Ja,
was.
nee, geht gar nicht, nee.
Genau.
Ja.
Das ist halt die Duellvariante. Also deutlich. Also komplexer würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mehr Gehirnschmalz, den du da einsetzen musst und halt deutlich mehr Konfrontation, deutlich mehr Interaktion dadurch natürlich
Ja,
auch.
weil du auch ein bisschen an der Auslage arbeitest. Am Anfang wird wie immer zufällig gezogen, aber was dann währenddessen passiert, da hast du viel Einfluss drauf, wie das
Ja.
dann aussieht, die Auslage. Das ist super spannend.
Ja.
Und es gibt eine feste Rundenanzahl, das sollte man auch sagen. Nach
Richtig.
5 Runden ist auf jeden Fall Schluss. Das heißt, du hast schon ein bisschen Druck, bestimmte Zeilen voll zu kriegen oder so, also an was zu arbeiten.
Genau. Aber du bist natürlich auch ein bisschen freier, weil du halt gleiche Farben nochmal in die gleiche Reihe puzzeln kannst und so weiter und so fort, wenn dein Grid dir das quasi verspricht. Ja, ich glaube, wir können beide sagen, dass es uns sehr gut gefallen
Ja,
hat.
und
Und
auch wieder hochwertig vom Material, die Steine wieder so
ja,
wunderschön wie bei Teil 1 und so.
ich finde sie sogar visuell noch schöner.
Mich irritiert, dass sie rund sind, aber sonst finde ich es echt auch hübsch, ja.
Also ich finde die Farbgebung irgendwie
Ja,
noch
es
ein
ist
bisschen
generell so
schöner.
Sonne, Mond, irgendwie
Ja.
so Licht und Schatten, das ist ganz
Ja.
schick gemacht.
Also hat Michael Kiesling mal wieder gute Arbeit geleistet, würde ich
Auf
sagen.
jeden Fall.
Sehr schön. Was ist denn dein zweites Spiel, Mirko?
Ich bleib mal bei der Zweispieler-Variante.
Ja.
Habe ich jetzt auch ganz frisch kennengelernt und muss sagen, fantastisch, gefällt mir gut. Flatiron. Ein Zweispieler-Tableau-Builder, Engine-Builder mit, ja, es hat alles. Ein bisschen Worker-Placement, ein bisschen Geldmanagement. Also, was haben wir? Wir haben ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir gemeinsam das Flatiron Building in New York bauen. Und dafür bewege ich meine Figur an eine Straße. Es gibt theoretisch 5 Orte, wo ich hin kann. Ich kann nur nicht dahin, wo ich stehe und dahin, wo mein Gegner steht. Das heißt, ich habe immer 3 Optionen, wo ich hingehe. An der Option selber, an der Straße, kann ich dann meine Kartenauslage triggern. Ich habe so eine kleine Auslage vor mir und dann habe ich für die 4 Straßen und den 5. Ort, da kann ich keine Karten versammeln, die City Hall. Aber für meine 4 Straßen kann ich nach und nach Karten hinzufügen und dann immer, wenn ich zu der Straße gehe, kann ich so quasi diese ganze Kartenreihe auslösen. Dafür muss ich Geld ausgeben. Ich kann auch sagen, ich verzichte auf das Auslösen und nimm einfach ein bisschen Geld. Wenn ich Glück habe, habe ich in meiner Kartenreihe die Möglichkeit, Geld zu kriegen. Wo soll das Ganze hinführen? Wir wollen Bauteile kaufen durch Aktionen in meiner Kartenreihe und durch besondere Aktionen darf ich die dann einsetzen. Wenn 3 Teile eingesetzt sind auf einem Stockwerk, bauen wir gemeinsam das nächste Stockwerk, beziehungsweise auch über eine Aktion setzen wir das nächste Stockwerk auf. Wir bauen tatsächlich ein 3D-Gebäude in der Mitte des Tisches. Am Ende ist es so 6 kleine Stockwerke hoch. Und dafür müssen wir verschiedenfarbige Bauklötze uns quasi erarbeiten und sie dann einsetzen. Dafür kriegen wir Punkte. Und das ist dann so ein, ah, macht mein Gegner das vor mir oder ich setze den ein, denn dafür kriege ich mehr Punkte. Und das ist ziemlich clever gemacht. Ich mag sowas immer, Asymmetrie in Spielen. Mein Tableau vor mir sieht ein bisschen anders aus als von meinem Gegner, weil die Farben sind anders. Also ich hatte zum Beispiel weiße Steine, bringen mir 4 Punkte, sind auch teurer im Einkauf. Justus, mein Gegner gestern, hatte aber für weiß immer nur 2 Punkte gekriegt. Und dann muss man überlegen, will ich die teuren Steine einbauen, um mehr Punkte zu kriegen? Ich habe dann sogar noch eine Engine gehabt, dass ich für weiße Steine im Gebäude extra Punkte kriege, wenn ich bestimmte Straßen getriggert habe. Das hat er natürlich gesehen und hat das dann natürlich versucht zu verhindern und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. Ein eigentlich sehr überschaubares Spielprinzip. Ich gehe mit meiner Figur irgendwo hin und kann da dann die ganze Kartenreihe triggern oder eine Karte kaufen, um meine Reihen auszubauen. Aber dann gibt es doch so viele Möglichkeiten, dass es doch schon ein, ja, schon ein Kennerspiel ist für 2 Personen, was vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde dauert. Die Autorinnen, ich weiß gar nicht
Isra
genau,
und Shay.
Shay.
Genau. Also Isra und Shay, das
Ich
Autorenduo.
wusste nicht, wie man die ausspricht. Shay, okay, ja.
Ja, die haben ja die Weiße Burg, die
Ja,
Rote Kathedrale
die haben es
gemacht.
drauf auf jeden Fall. Ja.
Genau. Sind sehr nette Menschen, habe ich letztes Jahr in Essen getroffen
Ah,
bei
okay.
der. Ich habe sogar eine signierte Version von Flatiron mit Metallmünzen. Ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen.
Ja.
Genau, ich habe es auch schon gespielt, auch schon witzigerweise mit dem gleichen Spielpartner wie du, nämlich
Ja.
auch mit Justus. Und Justus hat mich komplett fertig gemacht.
Ja, der war
Also.
sehr begeistert und wir haben darüber geredet und er sagte, er bringt mir das bei. Hat er gemacht. Danke, Justus.
Tja, Shoutout an Justus an der Stelle. Ich weiß, dass er uns nicht zuhört, weil er keine Podcasts hört, aber das ist vollkommen in Ordnung. Genau, mir hat es auch richtig gut gefallen. Man muss aber dazu sagen, das ist echt nicht so super easy, finde ich persönlich.
Ja,
ja, also der Auswahlmechanismus, klar, aber das gut zu spielen und da durchzusteigen.
Ich finde, easy to learn, hard to master. Ja, auf jeden Fall.
Aber selbst easy to learn, weiß ich nicht.
Also für Kennerspieler.
Genau, für Kennerspieler voll, schon. Voll, ja. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Das ist kein Spiel, was ihr einfach euch aus dem Regal nehmen solltet, wenn ihr nur Mensch ärgere dich nicht könnt.
Ja, aber wenn ihr Menschen habt, die euch das erklären können, dann.
Genau, also ab ins Würfel und Zucker.
Wir haben's. Und es ist toll, ja.
Genau. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und wir haben es ja auch schon ein bisschen vorgestellt, nämlich bei Was kam auf den Tisch. Da haben wir auch ein Bild gepostet mit ein bisschen Info. Also wenn das euch jetzt noch nicht überzeugt haben solltet und ihr diese Folge hört und jetzt überzeugt seid, probiert es auf jeden Fall aus. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Wunderschön illustriert. Ist auch
sehr hübsch und hat eine Tischpräsenz noch.
Okay. Ja, vielen Dank dafür. Also Flatiron von uns beiden auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja.
Schaut es euch mal an. Illustriert übrigens von Webers in Santiago, der eigentlich an dieser Wand hängen sollte, aber ich habe mich noch nicht durchdringen können, ein Bild von ihm zu kaufen. Und ich hätte so gerne eins.
Weißt du denn, was für ein Motiv? Also eine Person? Also der hat ja, also ein Mensch? Oder?
Er hat eine Galerieseite, wo du seine Kunstdrucke bestellen kannst. Und die kommen halt teilweise aus den Spielen, aber halt auch Sachen, die er selbst designt hat.
Also er fiel mir vor allem immer durch Charaktere auf, also ja. Menschen. Aber jetzt hat er zum Beispiel auch Kelp illustriert und der Oktopus ist richtig geil. Und so.
Ja,
also ich finde, man kann auch richtig schöne andere Sachen zeigen.
Das ist schön. Ja, also wahrscheinlich wird das hier irgendwann noch hängen. Mal gucken, wann. So. Wir gehen schon zum Ende dieser Folge und wir sind super in der Zeit. Ja, das sieht super aus. Ich würde noch ein drittes Spiel gerne mit dir sprechen.
Ja,
und zwar, ich nenne es jetzt mal das schwarze Schaf in dieser Runde. Es geht nicht um Schafe, es geht um Katzen.
Ich wollte gerade sagen, die schwarze Katze.
Genau, es ist sogar eine schwarze Katze auf dem Karton. Es heißt Kyoto no Neko, ist bei Matago erschienen, letztes Jahr zur Messe, von Cedric Millet und Jeremy Fleury, keine Ahnung, kann leider kein Französisch.
Klang gut, ja.
Ja, es ist ein Katzenspiel. Also es geht im Grunde darum, dass du eine... Das ist
schon ein Genre, ne?
Ja, ja, dass du eine Katze bist. Und zwar, dass du eine Katze irgendwo in Japan bist und durch deine Nachbarschaft streifst. Und es ist hochthematisch. Also es ist wirklich so, du fängst als Kitten an, kannst gar nichts und lernst im Laufe des Spiels dazu. Deine Erfahrung wächst und auch damit deine Spielwerte wachsen. Denn jede Katze hat... ein Skilltree, nenne ich das jetzt mal, nämlich so Leisten, auf denen man hochgehen kann und da kann man dann seine Agilität verbessern oder seine Freundschaftswerte, also man kann
Freundschaften schließen.
Ja, Freundschaften schließen und seine Jagdskills und seine Kampfskills.
Aber man schließt nicht Freundschaften mit den Mitspielenden, oder?
Nee, gar nicht, das Gegenteil. Du kannst dich für zwei Wege entscheiden. Also im Grunde geht es darum, es ist ein Wettrennen. Du musst nämlich am Ende als Erster die 5 Achievements oder Errungenschaften bekommen. Und es gibt immer 4 Errungenschaften, die spielen jede Partie halt entsprechend mit. Die werden am Anfang ausgewählt und hingelegt. Und da sind dann so Achievements wie überquere einmal die Straße. Und auf dem Board gibt es halt so eine Straße. Da fahren so 2 ältere Herrschaften mit ihren Fahrrädern. Und du musst halt als Katze über die Straße kommen. Und die Fahrräder bewegen sich halt im Uhrzeigersinn um dieses Brett herum.
Das heißt, du musst das richtige Timing abpassen.
Ja, es ist ein bisschen Glück. Genau, es ist ein bisschen Glück, weil du musst eine Karte aufdecken, wenn du die Straße betrittst. Und dann bewegen sich die beiden halt im Uhrzeigersinn weiter.
Und die beiden älteren Herrschaften sind Rennradfahrer.
Ja, okay, ja. Manchmal schon. Manchmal sind sie auch schleichend. Es kommt immer drauf an. Und wenn du von dem Fahrrad erwischt wirst, dann musst du agil genug sein, um auszuweichen. Sonst hast du halt als Katze Angst und rennst wieder nach Hause.
Und also, wie mache ich das? Also, habe ich Würfel, habe ich Karten oder wie steuere ich meine Katze?
Also, du hast jede Runde mehrere Bewegungen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Werte deine Katze hat. Ist so ein bisschen Asymmetrie drin. Also jede Katze fängt mit unterschiedlichen Bewegungswerten an und du darfst dann so viele Felder nach vorne oder übers Feld gehen. Das Spielfeld besteht halt aus ganz, ganz vielen viereckigen Feldern, auf denen man sich bewegen kann. Die sind manchmal getrennt von Hecken oder von Zäunen. Da muss deine Katze dann agil genug für sein, um über Zäune zu springen.
Also quasi so eine Art Dungeon in...
Richtig.
In schöner japanischer Stadtform.
Genau, ja. Genau. Und dann liegen auf jedem dieser Felder liegt ein Plättchen. Und dieses Plättchen wird umgedreht, wenn du das Feld betrittst.
Aha.
Und dahinter kann jetzt eine Aktion sein. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich mit einem Schmetterling anzufreunden.
Oh.
Dafür musst du genug Freundschaftswert haben. Oh. Oder aber du hast Reaktion.
Und du frisst ihn auf.
Nee, die Schmetterlinge kann man nicht auffressen, aber die Käfer kann man jagen. Also, ja. Eigentlich, ja, es macht irgendwie schon Sinn, aber es ist auch alles irgendwie ein bisschen witzig. Und manchmal sind da drunter auch Reaktionen. Das heißt, da sitzt auf einmal ein Kampfhund. Und du musst halt von Kampfhund wegrennen. Du musst agil genug sein, sonst flüchtet halt quasi deine Katze und geht wieder nach Hause.
Wenn du zu viele Käfer gefressen hast, bist du zu fett und kommst nicht
weg. Ja, so weit sind wir nicht. Wir sind jetzt nicht bei GTA oder so, wo du Fett zulegen kannst oder so. So weit sind wir nicht, aber es ist halt dann, also ob du deine Probe schaffst, also ob du schnell genug bist zu entkommen, ob du genug Kampfkraft hast, um irgendwas zu bekämpfen, es gibt Ratten, die du bekämpfen musst, ist davon abhängig, wie hoch dein Skill ist und zusätzlich, wie du würfelst.
Es also gibt viele Gewürfle im Spiel.
Ja, es gibt einen Würfel und der entscheidet halt, ob du es schaffst oder nicht, weil der Würfelwert, den du würfelst, plus dein Skill müssen höher sein oder gleich hoch wie der Skillwert, der verlangt wird, damit du diese Aufgabe schaffst. Das steht immer auf dem Plättchen.
Das schwarze Auge, also ein Rollenspiel.
Quasi. Und es gibt auch einen Epic Fail.
Oh ja, das klingt jetzt noch viel mehr nach Rollenspiel.
Genau, dann verlierst du immer. Du musst auch immer würfeln, selbst wenn dein Skill schon hoch genug ist, dass du die Probe auf jeden Fall schaffst.
Damit du auf jeden Fall failen kannst.
Genau, du kannst failen, aber dann wirst du halt besser in irgendwas. Dann darfst du deinen Skill verbessern, weil du daraus lernst.
Also jetzt, ich habe es ja nicht gespielt, wie man raushört, aber das heißt, man spielt so nebeneinander her und wer zuerst seine Ziele erreicht hat, gewinnt.
Genau, das Problem ist aber, es gibt immer auch das Ziel, bekämpfe eine feindliche Katze. Und wenn die beiden Spieler, die dann halt quasi spielen oder mehrere, ich habe es jetzt zu zweit nur gespielt, auf ein Feld kommen, dann können sie entscheiden, ob sie aneinander vorbeilaufen und sich in Ruhe lassen oder ob sie angreifen. Und dann wird halt wirklich gegeneinander Skill und Würfelglück. Das Ding ist, am Skill siehst du halt, ob du den Würfelwurf schaffen kannst. Weil wenn jetzt jemand auf Kampf 7 hat und ich komme halt, ich habe nur 2 Punkte bei Kampf, dann komme ich mit dem besten Würfelwurf, der eine 3 sein kann, halt nicht auf die 7. Das heißt, ich verliere sowieso. Dann kann ich nur hoffen, dass es ein Epic Fail ist, weil dann kriege ich halt noch was. Dann kriege ich halt einen Fortschritt quasi. Ja, ihr hört raus, ich bin vielleicht nicht so begeistert, wie man vielleicht es hört. Es ist am Ende halt wirklich Glück. Es ist Glück, ob es funktioniert, ob du weit genug kommst. Ja.
Also ich habe das Spiel aufgebaut gesehen und allein die Katzenfiguren, die du spielst, was ist denn das? Das sind ja
Gummi.
Also es sind ja also wirklich wunderschön, mehrfarbige, fast schon weich sich anfühlende Figuren, Katzenfiguren. Ja. Also es sieht schon
krass aus. Es ist imposant. Ja. Es hat unfassbar viele Module, die man dann mit reinbringen kann, wo man andere Charaktere noch mit reinbekommt. Dann gibt es irgendwelche Kinder, mit denen du dich anfreunden kannst.
Also Menschenkinder.
Ja. Ja, okay. Aber es ist spielerisch halt nicht viel.
Ja,
also für Kenner ist es halt gar nichts, glaube ich. Es ist halt auch schnell gespielt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen.
Aber es gab ja in letzter Zeit echt viele, ich sag mal, katzenthematische Spiele oder auch welche, oder auch vor allem Japan-thematische Spiele. Ich weiß,
ja, schon.
Und Katzen in Japan sowieso. Also, das kann ja nicht alles gut sein.
Nö.
Ja.
Das meiste ist gut, das war Semi. Genau. Aber wir wollen natürlich nicht mit so einer doofen Note enden. Deswegen frage ich dich, was ist denn dein drittes Spiel?
Mein drittes Spiel. Ich hatte eins. Welches war das gleich? Ich spiele immer mal wieder und ich bin oft überrascht. Ich habe jetzt komplett zum ersten Mal 0 auf dem Schirm gehabt und sehr begeistert Spectacular gespielt.
Ja.
Also es heißt nicht spektakulär, es heißt Spectacular. Von Chili Fox, ich glaube, es wird auf Deutsch bei Strohmann kommen.
Richtig.
Und ist von Svensson und Svensson, glaube ich.
Ja, also von dem einen Santa Maria.
Genau, den Dänen sind das, glaube ich. Und es ist quasi womit kann man es am besten vergleichen? Es ist ein Plättchenlegespiel, aber mit Würfeldraft. Denn du musst die Plättchen quasi mit Würfeln besetzen, die am Ende dann Punkte geben. Aber nur, wenn die du mit dem Plättchen bestimmte Gebiete geformt hast.
Ich musste kurz an die Burgen von Burgund denken.
Ja, aber anders, weil du jetzt tatsächlich Würfel draftest, die du dann auf den Plättchen platzierst und die bleiben dann da für immer, weil das für die Punktewertung wichtig ist. Was super interaktiv ist, ist halt wirklich der Draft. Du hast einerseits Plättchen und Würfel bei dir an deinem Tableau, die man dir nicht wegnehmen kann. ganz am Anfang würfelst du die Würfel, das heißt, du siehst schon, was hast du, was kannst du dir im Laufe des Spiels dazu nehmen. Und die Plättchen, da hast du immer ein paar offen und legst dann nach. Aber man hat in den zwei Phasen des Spiels auch so kleine Tableaus mit Plättchen und Würfeln drauf, die man dann zwischen den Spielern hin und her schiebt. War ähnlich wie die Bierdeckel bei Tavernen im Tiefental. Und dann musst du immer in jeder Runde einen Würfel oder ein Plättchen wählen von diesem Drafting-Tableau und einen von dir. Das heißt, in jedem Spielzug wirst du zwei Elemente auf deinem Tableau hinzufügen. Und dann musst du natürlich überlegen, okay, Würfel kann ich erst platzieren, wenn ich schon Plättchen habe, wo sie drauf können. Das Ganze wird aber ein bisschen, wirst du dazu gezwungen, Würfel früh zu nehmen, weil in der Hälfte des Spiels gibt es eine Zwischenwertung, wo Würfelwerte sehr wichtig sind. Also darfst du nicht zu spät anfangen, Würfel zu sammeln. Und dann hast du das Typische, also verschiedenfarbige Plättchen, die zusammengelegt werden wollen. Dann hast du Plättchen mit so, wo manche Kanten so farbig markiert sind. Und wenn du es schaffst, so einen gleichfarbigen Kreis zu bilden, dann bekommst du so einen Wachturm und da drumherum kriegst du nochmal extra Punkte. Und nur da darfst du Sechsen sammeln, die besonders viele Punkte wert sind. Und auch wieder so ein Spiel, wo man viel denkt, wo man viel bei nachdenkt. Ich mag das. Am Anfang aber denkt, also wenn man sich das anguckt, das sieht aber überschaubar aus. Und dann spielst du es und merkst, oh, das muss ich auch noch. Oh, das muss ich auch früher. Und dann fängst du an, auf die Drafting-Tableaus zu gucken. Ich brauche noch unbedingt eine 6, damit sich das lohnt. Und da hinten liegt eine 6, ob ich die kriege. Oder nehme ich mein Sonderplättchen und drehe eine 1 auf eine 6. Also das ist richtig. Decisions, wie man so schon sagt. Also du musst auch, Timing ist wichtig, wann nehme ich was. Und wir haben das sogar in einer abgespeckten Version gespielt und ordentlich haben die Köpfe gequalmt, weil es gibt eigentlich noch so Sonderaufgaben, die man sich nehmen kann, um damit extra Punkte zu machen. Und dann musst du das Ganze auch noch bedenken, dass du das und das hast und diese Sachen mindestens so oft und bla bla bla. Was mich dann am Ende auf jeden Fall sehr easy den Sieg gekostet hat, war, dass ich nicht auf verschiedene Tiere geachtet habe. Es ist wieder thematisch so, dass man so eine Art Tierpark füllt. Ganz viele verschiedene Tierarten sind besser, denn am Ende kriegst du halt für Diversität ganz viele Punkte, wenn du möglichst viele unterschiedliche Spiele hast. Das hat meine Gegnerin, die liebe Silke, schon gewusst. Die hat zum zweiten Mal gespielt und mich tierisch im wahrsten Sinne des Wortes abgezogen, weil sie sehr auf die unterschiedlichen Tiere geguckt hat. Ich gar nicht. Und sie hatte nur in dieser Kategorie irgendwie ein Drittel ihrer Punkte, 50 Punkte mehr gemacht als ich oder so. Also muss ich sagen, toll. Also Plättchenlegespiele, auch vor allem tierthematisch, gibt es ja immer super viele in letzter Zeit, finde ich. Und auch echt ein paar schöne dabei. Und das ist von der Komplexität mal ordentlich angezogen. Also ist dann noch mal mehr als so ein Caldera-Park oder so. Und mit dem Würfeldraft auch ziemlich interaktiv. Also dass man echt guckt, was haben die anderen. Und ich habe es nur zu zweit gespielt. Zu viert muss es krass sein. Dann kommt dieses Plättchen bei mir an und so. Ja. Schönes Ding.
Spannend. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte das halt auf der Messe gesehen und hatte da so gedacht, weiß ich nicht, klingt jetzt nicht so super spannend. Aber das klingt natürlich jetzt super, also es wiederholt sich, aber es klingt halt super spannend, so wie du es jetzt berichtet hast. Und ich bin echt gespannt, es auch mal auf den Tisch zu kriegen.
Es gibt immer wieder diese Spiele, wo du nicht einfach sehen kannst, ob es dir gefällt. Man muss es einfach mal ausprobieren und die Dynamik fühlen und spüren. Und das ist wieder so eins, was ich super spannend fand.
Ja. Zu viert spielbar oder zu fünft sogar?
Ich glaube nur zu viert. Warte. Nee, sogar zu sechst. Zu sechst geht's. Das sind sechs, das ist so eine coole Box, wo du so Faltboxen hast, um das alles einzusortieren. Die habe ich nämlich alle ausgepöppelt und zusammengebaut bei uns im Laden. Und genau, es war für 6 Personen sogar.
Wow.
Ja.
Hat man auch selten, dass man wirklich ein Spiel mit sehr viel
das
Spiel...
Das ist ziemlich cool. Also bei uns im Café freuen wir uns immer, wenn größere Gruppen, so 5, 6 Personen, sagen, sie wollen ein bisschen was Strategischeres spielen. Habe ich jetzt eine Nummer mehr auf dem Zettel. Das ist gut.
Sehr schön. Ja, ich hatte die Anleitung schon gelesen, aber es ist halt noch nicht gespielt. Und ich glaube, ich würde es gern vorher spielen, bevor ich es erkläre. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja demnächst mal. Bietet sich auf jeden
Fall bestimmt eine Gelegenheit.
Ja, ich bin ja jetzt im Lernmodus. Ich habe ja Zeit quasi. Also in Anführungszeichen Zeit. Ja, vielen Dank für deine Expertise. Also, es war wieder sehr schön.
Du hast, ja.
Man merkt immer, wenn man mit Leuten redet, die wissen, was sie tun.
Danke. Ja, ich spiele.
Ja.
Trinke und ich spiele.
Essen tut ja auch manchmal noch. Atmen
das
auch.
Das ist das, was ich tue. Ja.
Schlafen?
Selten.
Selten.
Ja, aber okay.
Ja, bewegen geht auch.
Ja.
So alles ein bisschen, also wenn ihr Mirko im Café sieht.
Deckt ihn auf und lasst euch bequatschen.
Richtig, genau. Erklärt euch gerne alles. Vielleicht nicht unbedingt Uno, aber
gut. Aber wir haben jetzt gemerkt, wir haben ja neues Uno. Von Karl. Ja. Eieiei. Scheiße, Mann. Ja,
ja, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich.
Oha.
Das ist zwar kein Spiel,
ja,
aber wir haben, Christian und ich haben eine kleine Vorschau-Folge gemacht, wo wir so drüber geredet haben, worauf wir uns dieses Jahr unfassbar freuen. Haben jeder so 5 Titel genannt und ein paar Honorable Mentions. Und ich weiß, dass ich dich jetzt vollkommen auf dem kalten Fuß
erwische. Ja, auf jeden.
Aber ich will trotzdem wissen, gibt es etwas, worauf du dich so unfassbar dieses Jahr freust, was du
irgendwas,
als Kickstarter
dieses Jahr noch erscheint?
Irgendwas, was als Kickstarter kommt, was vorbestellt ist, was bei dir schon einfach auf der Liste ist und vielleicht was erzählen möchtest.
Ja, also was mir als erstes einfällt, sind so die neuen Shem Phillips Sachen. Mhm. Also ich bin ein großer Fan der Südtigris-Reihe. Ich weiß nicht, ob es die Erweiterung dieses Jahr noch schafft, aber seine neuen Titel Scarabrae und Anarchy. Anarchy freue ich mich mega drauf, der Nachfolger von Hadrian's Wall, was ich sehr mag.
Ja.
Also Excel-Tabelle, das Spiel, großartig. Da bin ich super gespannt drauf. Also wie ich damals noch sagte, Hadrian's Wall, da sind aber nicht so viele Blöcke drin und dann kann man aber schon ein paar hundert Partien machen, bevor die leer sind, bin ich jetzt sehr gespannt auf Anarchy. Und generell hat er, finde ich, mit seinen letzten Spielen überhaupt nicht enttäuscht. Und da würde ich spontan sagen, das ist zumindest eins, von dem ich weiß, dass es irgendwann dieses Jahr noch kommt. Geile Sache, auf jeden Fall. Und sonst, ich bin gar nicht. Bei Kickstartern ist es immer so schwer zu sagen, kommen die überhaupt noch dieses Jahr oder nicht?
Naja, einiges sind ja quasi schon auf dem Boot oder ähnliches. Also man muss dazu sagen, die Champ Phillips Sachen sind halt auch Kickstarter gewesen. Bei den Spielen ist es aber immer von Garfield Games so, dass es halt keinen Pledge Manager gibt, das Ganze sehr viel abgespeckter ist und deswegen die Sachen innerhalb von wenigen Monaten am Ende hier sind.
Ja. Ja, also das ist krass. Also der schafft das. Der sagt, ein halbes Jahr ist es da, dann ist es da. Der geht halt andere Produktionswege. Neuseeland, glaube ich, produzieren, über Griechenland einschippern und so. Das ist krass. Ja, das fällt mir ein. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob irgendwas Krasses angekündigt ist. Es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen. Lacerda, weiß ich gar nicht, ob der dieses Jahr noch fertig wird. Speakeasy.
Doch.
Interessiert mich auf jeden Fall auch sehr. Habe ich gebackt. Was haben wir denn noch? Da kommt nichts. Oh, demnächst kommt der, wie heißt denn das, The Council of Six, glaube ich, der neue von Final Frontier, also die Rise to Nobility und Merchant Cove und Bartlett Grove und da kommt der neue Titel, das sah nach einem richtig nicen Heavy Euro aus, super verzahnt, viele Mechaniken, der soll wohl bald ausgeliefert werden, freue ich mich sehr drauf, der sah super aus, wieder The Miko illustriert. Diesmal ein ganz neues Farbset. Die haben ja leider sehr häufig immer dieses Blau-Grün-Gelb-Rot-Schema, was ich sehr traurig finde. Aber das Neue hat jetzt so geile Farben wieder. So orange neben schwarz, neben lila oder so. Also sah richtig schick aus. Da freue ich mich drauf. Auch so ein typischer Kandidat. Habe ich nur das Spielbrett gesehen und gewusst, muss ich haben. Also so ein.
Habe ich nichts von mitbekommen, gar nichts.
War halt auch wirklich wieder nur so ein Kickstarter. Mal gucken, wie es dann.
Also ich hatte jetzt die Ankündigung von denen mitbekommen für ihr neues Piratenspiel.
Ja,
genau.
Ja.
Das sieht auch spannend aus, aber ich bin nicht der riesen Final Frontier Fan. Ich fand halt Merchant's Cove, fand ich nicht so gut, hat mir nicht so Spaß gemacht und dann war ich halt irgendwann auch raus. Rise of Nobility habe ich nie gespielt.
Das ist nicht geil.
Wollte ich immer mit dir spielen, aber habe ich irgendwie nie geklappt.
Ja,
wir kriegen alles irgendwie hin und dann werden wir bestimmt auch nochmal zusammenkommen und berichten. Aber ich kann jetzt schon mal ein bisschen Vorstellungen betreiben. Mirko weiß das noch gar nicht. Das heißt, wir werden Mirko nochmal hören, wahrscheinlich im Mai, nämlich wenn es auf die Nominierung zum Spiel des Jahres hingeht.
Ah, okay.
Wir wollen nämlich dieses Jahr ein bisschen.
Spiel des Jahres Bingo?
Genau, also so ein bisschen Leute fragen, was sie denken, was es sein könnte. Und da wirst du natürlich auch gefragt. Ich habe noch gar keine Ahnung.
Nur blamieren. Manchmal.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Manchmal sind da Nominierungen bei, wo du denkst, was?
Naja, mein liebstes Beispiel ist immer das Expertenspiel des Jahres in Frankreich, La Familia.
Ja, ist krass, ja.
Das verstehe ich halt nicht. Aber so ist es halt, so ist es manchmal und wir werden sehen, was dieses Jahr kommt.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich viel zu viele Kandidaten habe. Das merke ich immer, wenn ich den Leuten Spiele pitche und dann sage ich, ja, das könnte übrigens eine große Chance in der diesjährigen Award-Season haben, sage ich dann immer. Und da gucken die mich immer so an. Oh.
Ja, ich habe eine kleine Anekdote noch. Ich habe letztes Wochenende im Café gearbeitet und durfte einem einem Doppelpärchen aus älteren Herrschaften ein Spiel zeigen. Die haben auch schon ein bisschen Erfahrung gehabt, das war ganz dankbar. Aber den habe ich dann Fromage gezeigt und
Oh, Fromage.
ja,
Ah.
meinte so, okay, mögt ihr Käse? Und ich so, ja, richtig cool. Und
Das kann ich auch. Mögt ihr Käse? Und die gucken mich an. Ja!
vor allem, es kommt ja jetzt die
Ja, habe ich
Italien-Erweiterung.
gesehen, ja.
Formaggio.
Formaggio, ja.
Also, das dazu. Die waren sehr begeistert, wollen jetzt sogar kaufen.
Das ist auch eins, schon Regeln gelesen und erklärt, aber auch noch
Ja.
nicht zugekommen, selber zu spielen.
Ich
Sieht
glaube,
nach
es
einem
ist
guten
ganz
Ding aus.
knuffig, auf
Ja,
jeden
ja,
Fall.
ja.
Also schön
Aber es geht um
kurzweilig.
Käse.
Ja. Da bin ich ein bisschen raus, aber das ist in Ordnung.
Ja, ich nehme deinen Anteil. Kein
Okay,
Problem.
perfekt.
Hier spricht der Zukunfts-Chris. Leider ist uns gestern bei der Aufnahme aus irgendwelchen mir nicht verständlichen Gründen die Aufnahme abgebrochen, mitten in der Verabschiedung. Deswegen verabschiede ich mich jetzt nochmal aus der Zukunft von euch. Ich danke nochmal Mirko, dass er da war und mir tatkräftig zur Seite gestanden hat. Bedanke mich bei allen Zuhörenden, bei allen Personen, die uns schon Feedback gegeben haben und es vielleicht auch noch vorhaben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann immer her damit, gerne über unsere E-Mail-Adresse kontakt@behindboardgames.de, über unsere Website oder unser Instagram-Profil. Ihr könnt uns gerne bewerten bei eurem Podcast-Partner oder Podcast-Player der Wahl. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.